Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir berichten heute über das genetische Erbe der Kreuzritter. DNA-Spuren aus einem Massengrab im Libanon werfen nämlich neues Licht auf die mittelalterlichen Eroberungszüge im Nahen Osten. Außerdem erklären wir, warum Gletschereis mitunter mit Tempo 300 ins Tal rauschen kann. Und wir berichten über eine von Hirnforschern entwickelte Handy-App fürs Aufmerksamkeitstraining. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Im Jahr 1095 rief Papst Urban II. Die Christenheit dazu auf, Jerusalem und das Heilige Land von den Muslimen zurückzuerobern. Es war der Auftakt zu einer Reihe von religiös wie machtpolitisch motivierten Kreuzzügen in den Nahen Osten. Was genau damals passierte, wissen Historiker durch Überlieferungen ziemlich genau. Doch die Analyse der Gebeine in einem Kreuzfahrergrab im Libanon, die hat nun doch noch mal Neues zutage gefördert. Lucian Haas berichtet.
Wer aus alten Knochen die Erbsubstanz DNA isolieren und untersuchen will, trifft bei Fundstätten im Nahen Osten schnell auf Schwierigkeiten. Das warme Klima sorgt dort für einen schnellen Abbau der DNA. Wenn dann die Menschen, zu denen die zu untersuchenden Knochen gehörten, bei ihrem Begräbnis vor 800 Jahren auch noch verbrannt wurden, sollte eigentlich noch weniger ihrer Erbinformation zu finden sein. Aber manchmal kommt es anders als erwartet, wie der Genetiker Mark Harber vom britischen Wellcome Sanger Institut berichtet.
Wir hatten sehr geringe Erwartungen an das, was wir in dem Grab finden würden. Als wir aber die DNA-Sequenzierung begannen und die Ergebnisse sahen, waren wir sehr überrascht. Wir hatten es nicht mit einer einheitlichen Gruppe von Menschen zu tun. Die DNA-Daten zeigten Europäer, Menschen aus dem Nahen Osten und auch Menschen mit gemischtem Erbgut. Das war sehr überraschend und völlig unerwartet.
Das Interessante an diesem Befund ist ein geschichtlicher Hintergrund. Das Massengrab bei Sidon im heutigen Libanon, in dem Knochen von 25 Menschen lagen, hatten Archäologen zuvor als ein Soldatengrab aus dem 13. Jahrhundert, den Zeiten der Kreuzzüge, identifiziert. Woher kamen die damaligen Soldaten? Es gibt historische Quellen, die beschreiben, dass das Fußvolk der Kreuzfahrer nicht nur aus Europäern bestand, sondern dass auch Männer der lokalen Bevölkerung sich ihnen anschlossen. Die genetischen Analysen, die die Forscher an Schädelknochen von 9 der Individuen vornahmen, zeigen zudem, dass auch 2 Nachkommen von Mischehen darunter waren. In der heutigen Bevölkerung des Libanons lässt sich der genetische Einfluss der Kreuzfahrer allerdings nicht mehr nachweisen.
Wenn wir die heutige Bevölkerung des Libanon anschauen, so finden wir keine genetischen Spuren der Kreuzfahrer mehr. Offenbar fand die Vermischung nicht stark und lang genug statt. Die genetischen Einflüsse verblassten mit der Zeit. Sie wurden in der Bevölkerung gewissermaßen immer weiter verdünnt. Wenn man Menschen aus dem Libanon der römischen Zeit vor 2000 Jahren mit heutigen Libanesen genetisch vergleicht, so sind sie sich sehr ähnlich. Da sollte man meinen, es habe eine genetische Kontinuität gegeben, ganz ohne solche historischen Events wie die Kreuzzüge zwischen diesen beiden Perioden.
Für Mark Harber eröffnen solche Beobachtungen neue Perspektiven. Denn sie zeigen, dass man durch die Analyse von alter DNA auch auf völlig vergessene geschichtliche Ereignisse stoßen könnte. Solche, die ansonsten gar nicht dokumentiert sind und auch im heutigen Erbgut der Population eines Landes nicht mehr aufscheinen.
Die Kreuzzüge selbst sind ja gut dokumentiert im Vergleich zu anderen historischen Ereignissen. Geschichtsschreiber hatten ja auch schon über die Vermischung der Kreuzfahrer mit lokaler Bevölkerung berichtet. Aber was ist mit Begebenheiten, über die wir sehr wenig wissen? Alte DNA könnte uns erzählen, was passiert ist, auch wenn man es in der DNA heutiger Menschen nicht mehr sieht. Dafür bräuchte man viel mehr DNA-Proben aus ganz unterschiedlichen historischen Zeiträumen, selbst wenn man davon ausgeht, dass in diesen Perioden nicht viel geschehen ist. Die alte DNA könnte uns überraschen und zeigen, dass es Vorkommnisse gab, die wir nicht erwartet hätten.
Ein Beitrag von Lucian Haas war das.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 12, der Geheimniskrämer.
Die Crypto Wars in den 1990er Jahren, die waren wegweisend für die Entwicklung der Kryptographie. Im Kern ging es damals um die Frage, ob Software entwickelt und verkauft werden darf, mit der sich E-Mails und andere Internetkommunikation so verschlüsseln lassen, dass Regierungsbehörden nicht mitlesen können. Geht gar nicht, fand man damals im Weißen Haus in Washington und wollte Verschlüsselungsalgorithmen mit Ausfuhrbeschränkungen belegen, ganz ähnlich wie Angriffswaffen. Dank massiver Proteste aus der IT-Szene sind solche Krypto-Algorithmen heute dennoch allgegenwärtig. Einen der wichtigsten stellt Piotr Heller im 12. und letzten Teil unserer Serie vor.
Es gab dann so Nerds, die hatten dann so T-Shirts, da war der Algorithmus, der ist ja recht kurz aufzuschreiben, dann draufgedruckt und dann drunter, this is a weapon oder so. Ja. Die Absurdität ist natürlich, ein Algorithmus ist ein Gedanke, sie können Gedanken nicht unter Ausfuhrbeschränkung stellen.
Die Verschlüsselungsalgorithmen, die damals Wirbel machten, sind heute allgegenwärtig, erklärt der Mathematiker Sebastian Stiller von der TU Braunschweig. Denn sie lösen ein fundamentales Problem.
Sie wollen eine Fahrkarte kaufen und die Bahn in dem Fall möchte gerne von Ihnen Informationen haben für die Zahlung. Dummerweise kaufen Sie Ihre Fahrkarte im Internet. Das heißt, Sie schicken diese Informationen übers Internet und das ist so, als würden Sie ein riesengroßes Banner in die Welt hängen.
Weil keiner seine Kreditkartennummer auf so einem Banner haben will, muss man sie verschlüsseln, damit nur Autorisierte sie lesen können. Dafür müsste man sich aber mit der Bahn erst einmal auf einen geheimen Schlüssel einigen, mit dem man die Nachricht verschlüsseln und wieder entschlüsseln kann. Würde man diesen Schlüssel übers Internet übertragen, könnten Kriminelle ihn aber ebenfalls abfangen und die Nachricht entschlüsseln. Die sogenannte asymmetrische Verschlüsselung geht anders vor.
Asymmetrische Verschlüsselung ist im Grunde sowas wie so ein Vorhängeschloss. Kann, wenn es offen ist, jeder zumachen. Jeder kann sich eins nehmen, kann Kästchen packen mit seiner Geheiminformation, das Vorhängeschloss zumachen und dann kann das niemand aufkriegen, außer diejenigen, die diese Vorhängeschlösser verteilt haben und dafür den Schlüssel haben.
In diesem Fall ist das die Bahn. In den 1970er Jahren haben drei Wissenschaftler das Konzept der asymmetrischen Verschlüsselung in einen Algorithmus übersetzt. Sie haben sozusagen Vorhängeschlösser programmiert. Die drei heißen Rivest, Shamir und Edelman. Der Algorithmus ist nach ihnen benannt. RSA.
Input.
Sie haben einen Algorithmus, der Ihnen ein Paar von einem öffentlichen Schlüssel und einem nicht öffentlichen Schlüssel erzeugt. Einen öffentlichen Schlüssel habe ich vorhin als Schloss bezeichnet. Der nicht öffentliche ist der, mit dem man das Schloss aufschließt. Dann haben Sie einen weiteren Algorithmus, dem geben Sie eine Nachricht und den öffentlichen Schlüssel, das Schloss. Und der macht daraus eine andere Zeichenkette, aus der man die ursprüngliche so nicht rauskriegen kann.
Er verschlüsselt die Nachricht also. Ganz egal, ob es sich um eine Kreditkartennummer, eine E-Mail oder was auch immer handelt. Das RSA-Verfahren kommt heute bei verschiedensten Webseiten und Internetdiensten zum Einsatz. Die Verschlüsselung ist eine mathematische Rechnung, die die Nachricht verändert. Man braucht den nicht öffentlichen Schlüssel, den in unserem Beispiel nur die Bahn hat, um die Rechnung rückgängig zu machen und die Nachricht zu entschlüsseln.
Output.
Dann gibt es einen dritten Algorithmus, das ist der Entschlüsselungsalgorithmus. Der nimmt so eine verschlüsselte Zeichenkette und den nicht öffentlichen Schlüssel und macht daraus wieder die ursprüngliche Nachricht.
Dabei sind zwei Dinge wichtig. Erstens, die Rechnung zur Verschlüsselung der Informationen basiert auf einer sehr großen Zahl. Sie ist sozusagen Teil des Vorhängeschlosses. Zweitens, diese große Zahl berechnet der Algorithmus, indem er zwei Primzahlen miteinander multipliziert, die keiner kennt. Würde sie jemand kennen, könnte er aus dem Schloss den nicht öffentlichen Schlüssel berechnen und die Nachricht entschlüsseln. Doch selbst Supercomputer beißen sich die Zähne daran aus, eine große Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen.
Performance.
Im Wesentlichen ist es nicht schneller zu lösen, als dass ich alles durchprobiere. Und das heißt, wenn Sie die Zahl entsprechend groß machen, die Codierungszahl, können Sie das auch nicht knacken.
Wenn der geheime Schlüssel lang genug ist, kann also kein Unbefugter Nachrichten lesen, die damit kodiert sind. Die Ausfuhrbeschränkungen der USA bezogen sich damals übrigens auf Produkte, die Zahlen mit über 150 Stellen nutzten. Man ging davon aus, dass die Verschlüsselung somit noch einigermaßen sicher war, aber von den Superrechnern der US-Regierung geknackt werden konnte. Doch weil auch gewöhnliche Rechner immer schneller werden, braucht es größere Zahlen. Heute gelten RSA-Verschlüsselungen, die Zahlen mit über 600 Stellen nutzen, als nicht zu knacken und damit als sicher. Doch auch das wird sich künftig ändern. Um die vertrauliche Kommunikation zu sichern, wird man dann noch längere Schlüssel verwenden müssen, ohne dabei das rechte Maß zu verlieren.
Systemgrenzen.
Das Erzeugen der Primzahlen hat einen gewissen Aufwand. Und je größer die Primzahl ist, desto mehr Aufwand haben wir für das Erzeugen der Primzahlen. Sie müssen immer so im Sweet Spot bleiben. Ja? Sie müssen sozusagen vernünftig viel Aufwand betreiben, um Ihre Primzahlen zu erzeugen. Und trotzdem muss der Aufwand für das Entschlüsseln, ohne den Schlüssel zu kennen, für das Aufbrechen des Schlosses, der muss hoch sein.
Das ist eine generelle Herausforderung in der IT-Sicherheit oder bei allen Sicherheitstechniken. Durch den technologischen Fortschritt kann man bessere Schutzmechanismen bauen. Die Angreifer werden aber auch immer besser. Also muss man entscheiden, wie viel investiere ich in meinen Schutz, damit er einerseits sicher ist und andererseits nicht zu aufwendig.
Piotr Heller war das mit dem 12. und letzten Teil unserer Serie Algorithmen im Alltag. Alle Beiträge nachhören und lesen können Sie auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/Forschung. Klicken Sie mal drauf, es lohnt sich, denn wir haben alle vorgestellten Algorithmen auch grafisch porträtiert. Gigantische Eisbrocken, die mit Tempo eines ICE-Zugs ins Tal rasen. Das ist der Stoff für den nächsten Beitrag. Dagmar Röhlich über neue Erkenntnisse von Glaziologen, die kollabierende Gletscher in Tibet und im Kaukasus untersucht haben.
Als der Erdbeobachtungssatellit Landsat-7 am Mittag des 20. September 2002 über den Kolka-Gletscher an der russisch-georgischen Grenze flog, schien alles in Ordnung. Doch am Abend passierte es.
Dieser Gletscher im Kaukasus, der hat sich so abgeschert, ist kollabiert.
Um 20.08 Uhr, das verraten seismische Aufzeichnungen, riss der Kolka-Gletscher ab. Ein mehr als anderthalb Kilometer langes Gletscherstück raste mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 150 Kilometern pro Stunde zu Tal. So beschreibt es Andreas Käb von der Universität Oslo.
Aber Spitzengeschwindigkeiten sind höher und das haben wir vor allem rekonstruiert aus Kurvenüberhöhungen. Also wenn diese Masse sich so in die Kurve legt und dann den Berghang raufrutscht und runter. Ja, und da kommen wir also auf Spitzengeschwindigkeiten von 250 bis 300 Stundenkilometern. Also das ist ein ICE in voller Fahrt.
Innerhalb von 6,5 Minuten schossen mehr als 130 Millionen Kubikmeter Eis und Fels rund 18 Kilometer weit vor. Und zwar in einem Gelände mit eher geringem Gefälle. Bis dahin war dieses Phänomen unbekannt gewesen. Die Glaziologen hielten es deshalb für ein einmaliges Ereignis.
Und dann ist so etwas sehr Ähnliches gleich an zwei Gletschern in Tibet, auf dem Tibet-Plateau passiert, 2016. Und erst ab dann hat man realisiert, das ist vielleicht was, was nicht nur an diesem einen Gletscher im Kaukasus passiert, sondern öfter. Mittlerweile wissen wir das vielleicht von 15 Gletschern weltweit. Und das könnten schon mehr sein.
Dass einige wenige Gletscher nicht immer ruhig vor sich hinfließen, ist seit langem bekannt. Vor allem aus Alaska, aus Island und Tibet, aber auch aus den Alpen. Bei diesen Gletschern steigert sich plötzlich die Fließgeschwindigkeit um das 10- bis 1000-fache auf ein paar Meter am Tag. Sie galoppieren oder surgen, wie es im Fachjargon heißt. Doch gegen einen Kollaps ist das nichts.
Vor einem surgenden Gletscher können Sie davonlaufen, vor einem kollabierenden Gletscher können Sie nicht davonlaufen. So einfach ist das.
Anders als ein surgender Gletscher verliere ein kollabierender vollkommen seine Bodenhaftung, erklärt der Glaziologe Andreas Käb. Der Gletscher rutscht als Ganzes ab, zerfällt, donnert als gewaltige Lawine ins Tal und reißt dabei alles an Schutt und Fels mit, was ihm im Weg liegt. Bei der Suche nach der Ursache hat sich bislang nur ein Faktor herauskristallisiert, der allen kollabierenden Gletschern gemeinsam ist.
Also eine Randbedingung, die erfüllt sein muss, ist offenbar, dass sie auf sehr feinem Material, so Lehm, Silt, liegen. Also dass der Untergrund an sich relativ wenig Haftung bietet im Vergleich zu Gletschern zum Beispiel, die auf wirklich massivem Fels liegen.
Der Untergrund wirkt also wie Schmierseife. Im Einzelfall könnten dann noch unterschiedliche Faktoren als Auslöser hinzukommen. Beim Kolka-Gletscher wäre das ein nahe ruhender Vulkan, der vielleicht eine heiße Quelle unter dem Gletscher speist. In Tibet könnte tauender Permafrost eine Rolle spielen. Bei anderen Ereignissen kommen als Auslöser starke Regenfälle in Frage oder Erdbeben. Die einzige Konstante über alle bekannten Fälle hinweg ist jedoch der weiche Untergrund.
Der Auslöser, das kann ganz kurzfristig zufällig sein, plötzlich ein starker Gewitterregen an einer Stelle. Das lässt sich fast nicht vorhersehen. Wichtig ist eigentlich zu erkennen, welche Gletscher dazu neigen.
Und der Kolka-Gletscher ist schon wieder stark angewachsen. Während sich manche Gletscher nur schwer von ihrem Kollaps zu erholen scheinen, ist sein Bett schon wieder zu mehr als einem Drittel aufgefüllt.
Weglaufen bringt nichts. Dagmar Röhlich über rasende Eismassen und kollabierende Gletscher. Vergangene Woche haben wir eine Studie vermeldet, der zufolge die Aufmerksamkeitsspanne vieler Menschen immer kürzer wird. Weil wir ständig abgelenkt werden von WhatsApp-Nachrichten, E-Mails und so weiter, verlieren wir immer schneller den Faden. Wer konzentriert arbeiten will, ist deshalb gut beraten, seine Aufmerksamkeit zu trainieren. Hirnforscher der Uni Cambridge haben dazu ein Smartphone-Spiel namens Decoder entwickelt. Irmgard Wutscher hat die App fürs Gehirntraining getestet.
Ich bekomme einen dreistelligen Code, den ich mir merken soll. Dann tauchen in einem Raster im Sekundentakt Zahlen auf. Wenn ich meinen Code sehe, soll ich auf den Screen tippen. Mein Code ist 189. Immer wenn eine 1 kommt, werde ich angespannt. Kommt danach eine 5, geht die Aufmerksamkeit wieder zurück. Bei der 8 bleibt sie hoch und sobald die 9 erkennbar ist, tippe ich. Wahnsinnig herausfordernd ist das nicht gerade. Aber ich bin ja auch erst auf Level 0 der Gratis-Version von Decoder. Interessant ist eigentlich, was hinter dem Aufmerksamkeitstraining steht. Für die Entwicklung hat sich eine Gruppe von Gehirnforschern an der Universität Cambridge mit einem Game Designer zusammengetan.
Das ist gamifiziertes Gehirntraining. Sie trainieren ihre Aufmerksamkeit und ihre Konzentration,
sagt Barbara Sahakian, eine der beteiligten Neurowissenschaftlerinnen. Und in der Profi-Version, versichert sie mir, ist Decoder durchaus anspruchsvoll. Nicht nur bei der Entwicklung des Games ist das Know-how der Gehirnforscher eingeflossen, sie haben seine Wirksamkeit auch in einer Studie getestet. Dafür verglichen sie 75 Probanden. 25 von ihnen spielten einen Monat lang Decoder, 25 spielten Bingo und 25 machten gar nichts. Am Anfang und am Ende wurde die Aufmerksamkeit der Probanden mit einem standardisierten Test gemessen. In diesem Test war die Decoder-Gruppe den Nichtspielern überlegen. Sie konnte aber auch die Bingo-Gruppe in puncto Aufmerksamkeit schlagen.
Das Nette an diesen Spielen ist, dass sie sich dem Individuum anpassen. Wenn sie gut sind, wird es immer schwerer. Sie werden aber auch belohnt, sodass sie motiviert bleiben. Wenn sie irgendwann Schwierigkeiten bekommen, geht auch die Herausforderung wieder zurück.
Genau diese wohldosierte Steigerung ist der Knackpunkt, um die Konzentration tatsächlich zu verbessern. Und zwar nicht nur beim Spielen, sondern auch im realen Leben. Dass Decoder verkauft wurde und Menschen da draußen ihre Aufmerksamkeit mit einer Gehirntrainings-App verbessern können, ist nur ein Effekt von Barbara Sahakians Forschung. Sie hat Menschen mit bestimmten Krankheiten im Auge, denen das Training zugutekommen soll.
Unser Vorhaben ist eigentlich, Decoder bei Menschen mit ADHS, also einer Aufmerksamkeitsstörung, auszuprobieren und an Menschen mit Gehirnverletzungen. Wir müssen selbstverständlich erst Studien dazu durchführen, wir haben hier noch keine Daten.
Im Vereinigten Königreich sei es Standard, Menschen mit schwerem ADHS Ritalin zu verschreiben. Für weniger schwere Fälle werde aber auch kognitives Training empfohlen. Und genau da könnte Decoder ansetzen. Das Spiel könnte bei milden Fällen helfen und bei schweren Fällen von ADHS die Dosis der Medikamente verringern. Denn indem es den Schwierigkeitsgrad genau an die Leistung der Spielenden anpasse, wirke Decoder wie personalisierte Medizin, sagt Barbara Sahakian.
Wir erwarten nicht, dass es Medikamente ersetzt bei Menschen mit schwerer ADHS. Aber für Menschen mit einer leichten Form könnte es sehr hilfreich sein.
Aufmerksamkeitstraining per Smartphone-Spiel. Irmgard Wutscher über die App Decoder, entwickelt von Hirnforschern aus Cambridge. Weiter geht's mit den Meldungen, heute von und mit Michael Stang.
Jedes Jahr sterben in Afrika rund 250.000 Kinder an Malaria. Heute haben Teams der Weltgesundheitsorganisation WHO im ostafrikanischen Malawi mit der ersten Impfkampagne gegen die Tropenkrankheit begonnen. Ghana und Kenia sollen bald folgen. Dabei wird der Impfstoff RTSS eingesetzt, der gegen den in Afrika verbreiteten Malariaerreger Plasmodium falciparum wirkt. Bis 2022 sollen jedes Jahr rund 360.000 Kleinkinder geimpft werden. Das Vakzin bietet jedoch keinen vollständigen Schutz. In einer Studie mit rund 15.000 Kindern hat der Impfstoff rund 40% der Erkrankungen und etwa 30% der schweren Malariafälle verhindert.
Die Eisschmelze in Grönland hat stark zugenommen.
Ein internationales Geoforschungsteam hat die Langzeitdaten der grönländischen Eismassen von 1972 bis 2018 untersucht. Dabei analysierten die Wissenschaftler unter anderem Faktoren wie Eisdicke, Masse und Fließgeschwindigkeit von mehr als 250 Gletscherregionen. Wie die Forscher im Fachblatt PNAS schreiben, hat die gesamte Eismasse in den 1970er Jahren noch zugenommen. Seit den 1980er Jahren setzte jedoch eine Schmelze ein, die sich ab dem Jahr 2010 extrem beschleunigte. Seither verlor der Eisschild im Schnitt jedes Jahr rund 290 Gigatonnen.
Schizophrenie wird von Ärzten offenbar zu häufig diagnostiziert.
Eine Studie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore zeigt, dass es bei der Diagnose der Krankheit Schizophrenie häufig zu einer Fehldiagnose kommt. Wie sie im Journal of Psychiatric Practice schreiben, haben sie 78 Probandinnen und Probanden untersucht, die an eine psychiatrische Spezialklinik überwiesen wurden. 43 der Teilnehmenden hatten zuvor die Diagnose Schizophrenie erhalten. Doch nach einer ausführlichen Untersuchung in der Klinik konnte nur gut die Hälfte dieser Fälle bestätigt werden. Häufig waren hingegen Angststörungen oder Erkrankungen wie Depressionen Auslöser der Symptome. Die Studienautoren betonen, dass die Zweitbeurteilung durch spezialisierte Fachärzte bei der Diagnose psychischer Störungen besonders wichtig ist.
Mineralkrusten können Licht in elektrischen Strom umwandeln.
Ein Forschungsteam der Universität Peking hat die Auswirkungen von Sonneneinstrahlung auf unterschiedliche Gesteinsschichten untersucht. Wie die Forschenden im Fachblatt PNAS darlegen, konnten sie in Gesteinsproben mit Eisen- und Manganoxiden bei Sonneneinstrahlung Strom messen. Dünne Schichten dieser halbleitenden Mineralien überziehen häufig die Oberflächen von Felsen oder Erde, beispielsweise in Wüsten. Im Gegensatz dazu wandelten tiefere Gesteinsschichten ohne Eisen- und Manganoxide Licht nicht in Strom um. Eisen- und Manganoxide könnten somit eine wichtige Energiequelle für Mikroorganismen sein, so die Studienautoren.
Die Lebenserwartung der Deutschen steigt immer weiter.
Mehr als jedes dritte neugeborene Mädchen in Deutschland wird voraussichtlich 100 Jahre alt werden. Bei den neugeborenen Jungen sind es nach derzeitigen Prognosen 11%. Das zeigen neue Berechnungen des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock. Die durchschnittliche Lebenserwartung heute geborener Frauen beläuft sich demzufolge auf 94,8 Jahre, die von neugeborenen Männern auf 88,6 Jahre. Grundlage der Analyse waren Prognosen der Vereinten Nationen.
Über bedrohte Tierarten gibt es zu wenig Daten.
Ein internationales Forschungsteam hat untersucht, welche Populationsdaten zu bestimmten Landwirbeltieren vorliegen. Anhand von Informationen wie Geburts- und Sterbedaten können bedrohte Spezies erkannt und Strategien zu ihrem Schutz entwickelt werden. Wie die Forschenden im Fachblatt PNAS schreiben, liegen in den gängigen Datenbanken aber nur für 1,3% der mehr als 32.000 wissenschaftlich beschriebenen Landwirbeltierarten ausreichende Informationen vor. Die Studienautoren schlagen daher vor, die Daten von freilebenden Tieren mit den Daten aus Zoos zu kombinieren. Diese sammelt ein globaler Verbund. Mithilfe dieser Informationen könnte das Wissen über die Demografie von Landwirbeltieren um den Faktor 8 gesteigert werden.
Sternzeit, 23. April. Künstliche Sternschnuppen aus dem Satelliten. Im November 2001 geriet die Erde in eine recht dichte Staubwolke, die der Komet Tempel-Tuttle auf seiner Bahn hinterlassen hatte. Es waren mehrere tausend Sternschnuppen pro Stunde zu sehen. Die Japanerin Lena Okajima hat diesen Sternschnuppensturm als Astronomiestudentin der Universität Tokio beobachtet. Und er war für sie Inspiration, an ein Projekt mit künstlichen Sternschnuppen zu denken. Nachdem sie vorübergehend im Investmentbereich tätig war, hat sie die Firma Astro Life Experiences gegründet. Diese ist kurz davor, den Traum von den künstlichen Sternschnuppen zu erfüllen. Astro Life Erfahrungen hat kürzlich einen ersten Minisatelliten gestartet. Mit ihm probt das Start-up-Unternehmen den Betrieb im All. Im Spätsommer ist der Start eines zweiten Satelliten geplant. Er soll im kommenden Jahr Dutzende kleiner Kügelchen in die Atmosphäre abwerfen. Die Kugeln treten mit gut 30.000 Kilometern pro Stunde in die Atmosphäre ein. Echte Sternschnuppen sind bis zu 8-mal schneller. Die künstlichen Meteore, so verspricht die Firma, sind sehr hell und leuchten bis zu 10 Sekunden lang. Die Kosten dürften deutlich fünfstellig sein pro Sternschnuppe. Ganz frei in der Bestellung ist die vermögende Kundschaft aber nicht. Denn der Satellit muss auch gerade über den gewünschten Beobachtungsort fliegen. Das kann eine Wartezeit von bis zu 6 Tagen erfordern. Wenn die künstlichen Sternschnuppen aufleuchten, sind sie aber nicht nur vom zahlenden Kunden zu sehen, sondern von allen Menschen im Umkreis von fast 100 Kilometern.
So viel für heute von Forschung aktuell. Nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema darin gegen den Trend, warum sich mehr Frauen selbstständig machen. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.